Unter Heiden. Der Podcast über den christlichen Glauben in einer atheistischen Welt. Mit Nina Heeremann und Justus Geilhufe. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Unter Heiden. Und ich sage jetzt nicht, wie wir ursprünglich oder wie wir immer mal wieder hin und her geschrieben haben, was das Motto, was die Zielsetzung und so weiter dieses Podcasts anbelangt. Vielleicht revealen wir das irgendwann mal bei einer anderen Folge, aber jetzt starten wir genauso in Anführungsstrichen blank und auf einem weißen Papier, wie sozusagen alle Hörerinnen und Hörer das jetzt auch machen. Heute bei dieser ersten Folge geht es um nichts anderes als darum, wer wir sind und wie um alles in der Welt wir auf diesen Podcast-Titel gekommen sind. Wir nehmen uns jetzt, haben wir gesagt, vielleicht eine Dreiviertelstunde oder vielleicht eine Stunde Zeit. Wir schauen mal, wie diese erste Folge wird. Und ich begrüße bei dieser ersten Folge jetzt aus einer ganz, ganz fernen Welt Nina Heeremann, die, wenn ich jetzt alles richtig weiß, mir in San Francisco zugeschaltet ist. Stimmt das?
Ja, hallo Herr Geilhufe. Also fast. Ich bin mitten im Silicon Valley. Das ist so circa 40 Kilometer südlich von San Francisco, aber auf der Peninsula. Deswegen sind wir hier im Großraum San Francisco, aber ich bin tatsächlich im Herzen von Silicon Valley. Menlo Park, das ist die Hauptstadt von Facebook.
Können Sie mich hören, Frau Heeremann?
Es geht ja schon gut los. Nee, ich habe Sie jetzt, wo haben Sie mich denn verloren?
Bei Hauptstadt von Facebook.
Ach so, und dann habe ich Sie nicht mehr gehört.
Nee, dann habe ich Sie nicht mehr gehört.
Danach habe ich nichts mehr gesagt.
Ach so, Entschuldigung. Entschuldigung, das war irgendwie dann so abrupt und leise, dass ich dachte, das war's jetzt schon. Und wir haben nämlich die ganze Zeit überlegt, wird die Internetverbindung halten oder nicht? Auch dazu später mal mehr. Aber wir haben tatsächlich auch, was die Infrastruktur anbelangt, manches in Bewegung gesetzt, damit wir irgendwie San Francisco und den Ort, wo ich bin, miteinander verbinden können. Und hier sind wir natürlich bei ganz anderen Herausforderungen, nämlich, mein Name ist Justus Geilhufe und ich bin einer von einer ganzen Reihe von sächsischen Landpfarrern. Ich habe eine kleine Dorf- bzw. Kleinstadtgemeinde mitten in Sachsen. Und dazu muss ich jetzt etwas sagen. Ich bin, wie das natürlich relativ naheliegend ist, evangelisch, und zwar evangelisch-lutherisch. Ich bin Pfarrer dieser, könnte man sagen, altehrwürdigen sächsischen Landeskirche. Aber altehrwürdig, das ist natürlich jetzt im Kontext zu sehen, das bedeutet für uns etwas mehr als 500 Jahre. Frau Heeremann ist, wenn Sie vielleicht das schon wissen, oder wir werden das jetzt aufklären, katholisch und packt da ganz locker nochmal 1500 Jahre mehr drauf. Und Frau Heeremann, vielleicht beginnen wir mal damit, wie sind Sie, die ja einen deutschen Namen haben und dementsprechend höchstwahrscheinlich, das können Sie dann selber sagen, Deutsche sind, wie sind Sie denn im Valley gelandet? Können Sie dazu vielleicht mal etwas erzählen?
Ja, das mache ich gleich. Vorher muss ich noch was zu meinem Namen sagen, dass irgendwie die Ironie der Geschichte, dass wir zwei jetzt miteinander einen Podcast starten, zeigt. Mein Name ist tatsächlich holländisch. Also, wenn Sie genau aufpassen, Heeremann schreibt man mit einem E und auch diese zwei, mit einem N, Entschuldigung, am Ende und zwei E am Anfang. Das ist ja sehr untypisch für das Deutsche. Und zwar ist meine Familie im 16. Jahrhundert aus Holland sozusagen geflohen, weil sie katholisch bleiben wollte und das in der Gegend, wo die Familie lebte, nicht mehr möglich war aufgrund der Reformation. So sind wir tatsächlich eine irgendwie auch von den Generationen her sehr katholische Familie immer gewesen. Allerdings bin ich eigentlich erst, ist mein Glaube erst sehr viel später lebendig geworden. Ich hab mich als Kind zwar für den lieben Gott interessiert, aber die Kirche, in der ich aufgewachsen bin, ist ja auch kein Geheimnis, die Kirche in Deutschland ist ziemlich, ziemlich schwach im Augenblick. Die Kirche, in der ich aufgewachsen bin, hat mir außerhalb des Elternhauses nicht wirklich einen lebendigen Glauben vermittelt.
Das war die Kirche im Rheinland, oder?
Genau, also ja. Man muss natürlich immer vorsichtig sein, weil es ist ja nicht jede Pfarrei gleich, aber in der,
nee, das ist klar.
Also ich habe einfach keine lebendige, das können wir wann anders drüber reden, das ist auch
beziehungsweise
natürlich
der Zeit heute, gezollt. Beziehungsweise heute im zweiten Teil, da geht es ja eigentlich schon um genau diese Spannung.
Ja, gute Idee. Also auf jeden Fall ist mein Glaube erst lebendig geworden, so richtig, durch, nachdem ich ganz kurz vor dem zweiten Staatsexamen in Jura war, sind indische charismatische Missionare nach München gekommen. Also ich komme aus dem Rheinland, habe aber in Heidelberg, Dresden und München Jura studiert. Und als ich kurz vor dem zweiten Staatsexamen war, kamen diese indischen Missionare und haben mit einer unglaublichen Vollmacht das Wort Gottes verkündet. Und zwar so, wie ich es nie gehört hatte, obwohl ich nicht ein einziges Mal in meinem Leben die Sonntagsmesse verpasst hatte. Also wenn ich sie verpasst hatte, dann vielleicht, weil ich krank war oder auf Reisen. Aber man kann sich vorstellen, ich war eigentlich 26 Jahre lang jeden Sonntag in die Messe gegangen und habe nie das Wort Gottes mit einer solchen Vollmacht und Glaubensüberzeugung vorgetragen gehört, gepredigt gehört. Und das war so
ja schon,
stark.
Das ist ja schon so ein ganz geprägter Begriff, so Vollmacht. Was heißt das? Lebensnah oder verständlich? Oder was war die Vollmacht, die Sie da meinen?
Exzellente Frage. Ich würde nicht sagen, es war lebensnah, aber das macht die Vollmacht nicht aus.
Ja.
Denn vieles, was wir in der Kirche hören, ist unter Umständen sehr lebensnah, aber hat gar nichts mit Jesus zu tun oder mit dem, was Gott uns in Jesus Christus offenbart hat. Ich glaube, das, was so beeindruckend war, war erstens, dass die Missionare geglaubt haben, dass das Wort der Heiligen Schrift tatsächlich das Wort Gottes ist und nicht irgendein Menschenwort, wie es auch Paulus sagt. Zweitens, dass sie im Bewusstsein dort vorne standen, dass Gott selbst sie gesandt hatte, sein Wort zu verkünden, dass sie aus ganzem Herzen dran geglaubt haben, dass Jesus Christus der einzige Retter und Erlöser der Menschheit ist und dass, wenn ich auf sein Wort höre, ich die Vergebung der Sünden empfange, in dessen Folge die Fülle des Heiligen Geistes und ein Leben in der Erlösung führen kann. Das ist jetzt auch wieder so ein geprägtes Wort, aber ja. Also um es schlicht zu sagen, dass ich in Jesus Christus den Weg zu einem Leben in Fülle finde. Ja. Und das ist das Erstaunliche, dass ich diese Überzeugung selten vorher in einem Prediger erlebt hatte. Ich denke jetzt an eine Ausnahme, berühmter katholischer Priester mit dem Namen Pfarrer Abel, der hatte mich sehr geprägt als Kind, in seltenen Momenten, wo ich den erlebt habe, aber so am Sonntag in der Kirche oder auch im Religionsunterricht und so, habe ich nie diese totale Überzeugung in den Gläubigen gespürt. Und das war so besonders an diesen Indern, die haben in der Vollmacht Gottes selbst gepredigt. Man hat gespürt, dass das Wort, das sie gesprochen haben, eben kein leeres Menschenwort war, sondern ein Wort, das direkt von Gott kam und das deswegen auch die Kraft hatte, mich ganz, ganz tief im Herzen zu berühren.
Und da hatte jemand aus dem Studium gesagt, wir gehen da mal zur Abendmesse, komm da mal mit, das ist super.
Nee, also das hatte schon eine längere Vorgeschichte, okay. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben,
naja.
Aber die Vorgeschichte war, um es so kurz wie möglich zu machen, dass ich in einer Beziehung war und so, können Sie sich vorstellen, nicht? Erstes Staatsexamen war hinter mir, das zweite steht kurz vor der Haustür, so typisch.
Eine sehr entspannte Zeit, eine sehr entspannte Zeit im Leben eines Juristen.
Genau, also man hat so... Alle existenziellen Fragen haben sich für mich in dieser Zeit gestellt. Also will ich wirklich für den Rest meines Lebens Jura machen und mein und anderer Leute Geld vermehren? Ist das wirklich alles, also auf Englisch würde man sagen, what it's all about? Ja, soll das alles gewesen sein im Leben? So, ich bin auf der Erde, um selber mehr Geld zu verdienen und anderen Leuten helfen, mehr Geld zu verdienen. Also können Sie sich vorstellen, ich war in München, das war eine sehr reiche Umgebung. Dann natürlich die super existenzielle Frage, ist das der Mann, den ich heiraten soll? Und ich hatte einfach eine tiefe Unruhe in mir, weil ich immer das Gefühl hatte, es kann doch nicht sein, dass es im Leben nur darum geht, reich zu werden sozusagen,
ja,
und ein gemütliches Leben zu führen. Ja, ich muss doch für was anderes auf dieser Welt sein. So, und das Erste war, dass mein damaliger Freund, jetzt wird's schon brenzlig in unserem ökumenischen Gespräch. Mein Freund war evangelisch, aber nicht nur evangelisch. Der hatte mit anderen Worten gar nichts mitgekriegt von zu Hause. Ja? Und für mich war klar, wenn wir heiraten,
dann muss das anders werden.
Genau.
Ja.
Und ich selbst war als 13-Jährige an einem Ort gewesen, wo ist wahrscheinlich auch ein Thema für eine andere Sendung,
ja.
Wo der Aussage von 6 Kindern nach die Mutter Gottes erscheint. Und also ich sage erscheint, weil sie immer noch dort erscheint. Und das hatte mich als 13-Jährige ganz, ganz tief geprägt. Und ich dachte mir, ach, ist ganz einfach, ich fahre mit meinem Freund dahin, der Ort heißt Medjugorje, dann wird er zum Glauben kommen.
Ja.
Und in der Folge katholisch, weil es erscheint ja die Mutter Gottes. Ja. Und dann heiraten wir. Und dann leben wir, wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute, Mutter. Ja. Ja? Und so, das Witzige war, dass als wir da unten auf der Pilgerreise waren, der Erfolg von der Pilgerreise war, dass die Mutter Gottes mir einen Spiegel vorgehalten hat und so mehr oder weniger mir zu verstehen gegeben hat, Nina, du bist ja selber gar keine Praktizierende, du bist ja, also du nennst dich zwar katholisch und Christin und bist auch super stolz darauf, aber schau mal dein Leben an. Das unterscheidet sich doch in keiner Weise, das habe ich damals nicht so verstanden, aber das würde ich jetzt so sagen, und dein Leben unterscheidet sich in keiner Weise von den Heiden, die dich umgeben, außer dass du am Sonntag in die Kirche gehst. Dass
du sagen kannst, du bist das, ja.
Ja, und naja, und dann habe ich eben infolge von dieser Pilgerreise echt angefangen, auch aus einem anderen Grund, die Mutter Gottes sagt dort in diesen Erscheinungen, die Welt bewegt sich immer weiter weg von meinem Sohn Jesus Christus. Und nur in Jesus Christus kann sie Frieden und Vergebung finden. Und wenn sie nicht zu Jesus Christus zurückfindet, dann stürzt sie in ihr eigenes Verderben. Kinder, helft mir die Menschen zu meinem Sohn Jesus Christus zurückzubringen und dann wird Friede sein. So, und das hat mich natürlich total bewegt, weil ich mir dachte, wow, wenn das stimmt, dann muss ich hier mitwirken. Und wenn ich auf ihren Ruf, ich will auf ihren Ruf antworten. Und also habe ich in der Folge angefangen zu versuchen, zu tun, worum sie bittet. Nämlich anzufangen, wirklich ein Leben des Gebets zu führen, mit dem Herzen zu beten, regelmäßig in der Heiligen Schrift zu lesen, sogar zu fasten, regelmäßig zur Beichte zu gehen und so oft, wie es geht, an der Heiligen Messe teilzunehmen. So, und das war die Vorgeschichte, dass ich versucht habe, angefangen, das zu tun. Und in diesem Kontext wurde die Frage nach dem Sinn meines Lebens immer wichtiger, gell? Wenn jemand anfängt zu beten und in der Schrift zu lesen und so, dann merkt man, das, was unsere Gesellschaft lebt, hat sehr wenig mit dem zu tun, was im Evangelium steht. Und entweder hat Jesus das alles nicht so gemeint oder er hat so gemeint und dann muss sich was in meinem Leben ändern. Ja. Und in der Zeit bin ich einer Tante von mir begegnet, die, von der ich wusste, dass sie seit 40 Jahren an Krücken ging. Die hatte als junge Frau mit 28 Jahren einen Skiunfall. Und dieser Skiunfall hat ihre Knie so zerstört, dass sie nie wieder ohne Krücken gehen konnte, obwohl sie wirklich buchstäblich fast jeden guten Arzt in der Welt gesehen hatte, inklusive im Ausland. Und diese Tante war nun 68 Jahre alt und hüpfte plötzlich wie ein junges Rehlein durch die Gegend. Also ging vollkommen ohne Krücken. Und ich habe sie gesehen und habe gesagt, Tante Erika, was ist denn mit dir passiert? Ist endlich der Arzt des Weges gekommen, der deine Knie hat heilen können? Und sie hat gesagt, ja, und dieser Arzt heißt Jesus Christus. Und ich so, was? Und sie sagte, ja, sie hat Exerzitien gemacht mit diesen indischen Missionaren. Ah. Und ja, und da hätte Jesus sie geheilt. Und ich gesagt, ja, das gibt's doch nicht, sowas gibt's doch nur im Evangelium. Und sagt sie, nein, sie hat da die tollsten Dinge erlebt. Und was ihr geschehen war, und damit sind wir wieder bei dieser vollmächtigen Verkündigung, dass diese Missionare einen ganz großen Wert darauf gelegt haben, dass man die Aufforderung Jesu ernst nimmt, dass man allen seinen Feinden oder Menschen, die einem wehgetan haben, vergeben muss. Bei meiner Tante war das so, dass sie war tatsächlich meine angeheiratete Tante. Mein Großonkel hatte sie mit 4 Kindern alleine gelassen, auf ihren Krücken. Und das ist natürlich eine Sache, die man nur schwer vergeben kann. Ja? Ja. Und in diesen Exerzitien hat sie die Liebe Gottes so tief erfahren, dass sie in der Folge die Gnade bekommen hat, meinem Onkel aus ganzem Herzen zu vergeben. Und als sie das getan hat, ist plötzlich einer von diesen Indern aufgestanden, der eine Gabe der Erkenntnis hatte und hat gesagt, Hier ist eine Dame, die vor 40 Jahren einen Skiunfall hatte. Heute hat sie ihrem Ehemann, der sie verlassen hat, vergeben können. Jesus schenkt ihr, dass er ihre Knie heilt. Und sie sagt, als sie das gehört hat, hat sie sich super gefreut für diese Frau. Aber hat sich gedacht, das kann ja nicht ich sein. Hat gejubelt, wie schön für diese Frau, ich freue mich. Und dann hat sie plötzlich gemerkt, dass sie selbst das war. Und das war wirklich ein Wunder, wie es im Evangelium steht. Die hat dann noch 12 Jahre gelebt und ist nie wieder an Krücken gegangen. Und selbst die Ärzte konnten sich nicht erklären, wie das möglich war. So, und nachdem das geschehen, nachdem ich dieser Tante begegnet war, habe ich gesagt, wow, diese Missionare möchte ich auch erleben, weil es mich immer schon gefuchst hatte, dass das, was im Evangelium steht, so anders ist als das, was ich halt zu Hause am Sonntag in der Kirche erlebt habe. Und dann musste ich ein Jahr warten und war dann eben kurz vorm zweiten Staatsexamen und bin zu diesen Exerzitien eigentlich nur, weil ich erstens mal so ein Wunder sehen wollte, aber viel wichtiger, ich wusste auch von dieser Tante, dass diese Missionare die Gaben des Heiligen Geistes hatten und zwar wirklich die Charismen von Prophetie und Erkenntnis und so. Und ich dachte mir, ach, das ist doch ganz einfach, dann gehe ich zu denen dahin und dann beten die über mich und sagen mir, was der Wille Gottes für mein Leben ist, nämlich, ob ich meinen Freund heiraten soll oder vielleicht ins Kloster gehen. Und dann bin ich zu diesen Exerzitien und dann haben die gesagt, nee, du kannst nicht einfach nur zu so einem, das geht nicht, dass einfach jemand über dich betet.
Kein Automat, wo man...
Genau, nicht das Orakel von Delphi, nicht? Ja. Und dann haben die gesagt, nein, du musst die ganzen Exerzitien machen und ich habe so...
Ganz kurz, das ist auch so ein Exerzitien sind im Prinzip Übungen, aber weniger für den Rücken und die Arme, sondern für den Geist und das Beten.
Ja,
genau. Und das kann bieten viele Klöster, viele Gemeinschaften, viele Kongregationen, auch Einkehrhäuser im evangelischen Bereich an. Das sind Exerzitien. Da kommen wir auch später sicherlich ganz oft noch dazu. Aber falls jetzt die Ersten wegen dieses Wortes kurz irritiert waren, nur als Erklärung.
Sehr gut. Ja, man könnte es vielleicht auch Einkehrtage nennen. Aber es ist genau, wie Sie gerade gesagt haben, dieses Wort hat ein Heiliger erfunden, der heilige Ignatius von Loyola, der eben gesagt hat, Soldaten, bevor die in den Krieg ziehen, üben, exerzieren. Und der hat das aufs geistliche Leben übertragen und hat gesagt, man muss eben auch, das Leben des Gebetes und können wir sicher später auch nochmal darauf zurück, den geistlichen Kampf und das alles, das muss man alles üben. Und da ist es gut, wenn man sich einmal im Jahr für ein paar Tage zurückzieht und sich ganz aufs Gebet und das Leben mit Gott konzentriert. Und so war das. Das waren 6 Tage im Schweigen und ich war aber 6 Wochen vor dem zweiten Staatsexamen und habe den Leuten gesagt, ihr habt doch keine Ahnung, ich muss in 6 Wochen dieses Staatsexamen machen. Da kann man nicht einfach eine Woche lang nichts tun. Und die waren knallhart und haben gesagt, ja, dann komm halt nächstes Jahr wieder. Aber ich habe gefunden, nein, ich muss ja jetzt meine Lebensfragen lösen. Und habe mir also gedacht, Mist, was mache ich jetzt? Und habe mich erinnert an ein Wort aus dem Evangelium. Suche zuerst das Reich Gottes und alles andere wird euch hinzugegeben werden. Matthäus Kapitel 6. Also dachte ich mir, okay, wenn das stimmt, dann suche ich jetzt zuerst das Reich Gottes und opfere diese eine Woche, dann wird mir der liebe Gott schon helfen im Staatsexamen. Gott sei Dank, weil, also gegen meine eigenen Wünsche, musste ich dann eine Woche lang diese Predigten anhören, weil diese Inder gesagt haben, du kannst nicht einfach nur so zum Orakel von Delphi gehen, den Willen Gottes wirst du dann erkennen, wenn du auf das Wort Gottes hörst. Also habe ich das ganz brav gemacht und Gott sei Dank, weil, wie ich schon sagte, das so eine einzigartige neue Begegnung für mich überhaupt mit dem ganzen Thema Verkündigung war. Was ist Verkündigung überhaupt? Diese Erfahrung dieser vollmächtigen Predigt und das, also in der Woche ist ganz viel für mich passiert. Ich habe zum ersten Mal die Vaterliebe Gottes erfahren. Die war für mich vorher reine Theorie. Ich habe zum ersten Mal verstanden, warum Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, was das bedeutet, was Erlösung bedeutet, warum die 10 Gebote Gottes Geschenk an die Menschen sind und warum das christliche Leben eigentlich gar kein christliches Leben ist ohne den Heiligen Geist. Also christliches Leben ohne Heiligen Geist ist wie ein Auto ohne Benzin. Also das alles habe ich mit in dieser einen Woche plötzlich in der Fülle verstanden. Und noch dazu durfte ich dann zu einem von diesen, die nannten das Counselor, also Ratgebern, um meine Lebensfragen zu stellen. Und während alle meine, ich hatte ein paar Freunde mitgenommen und die hatten alle das Glück, dass sie tatsächlich bei so einem geistbegabten Charismatiker gelandet sind, der die Gabe der Erkenntnis hatte und der Prophetie. Und ich bin gelandet bei einem, der auch sehr geistbegabt war, aber der hatte nicht diese außergewöhnlichen Charismen, sondern das war ein Rechtsanwalt.
Ah, und fantastisch.
Ja, genau. Und ein Rechtsanwalt, der selbst im Alter von circa 50, also der hatte in Amerika an Harvard studiert, war einer der berühmtesten Rechtsanwälte in Indien. Dachte immer, er wäre so super katholisch, genauso wie ich, weil er sonntags in die Kirche ging, aber sonst hat er jeden Tag seine halbe Flasche Whisky getrunken. Aha. Und im Alter von 50 hat er auch Exerzitien gemacht und eine ganz, ganz tiefe Bekehrung erlebt. Und dann hat ihn später sein eigener Bischof gebeten, ob er nicht seine Predigergabe in den Dienst des Evangeliums stellen könnte. Und dann hat er tatsächlich seine Rechtsanwaltskarriere aufgegeben und hat nur noch gepredigt. Und dieser Mann war ein Gottesgeschenk für mich, weil ich kam also endlich zu diesem Ratgebergespräch und er hat gesagt, was kann ich für dich tun, mein Kind? Und ich habe gesagt, ich möchte den Willen Gottes für mein Leben wissen. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, wie alt sind Sie? 26. Da sagt er, na, da sind Sie doch alt genug, selbst zu wissen, was Gottes Wille für Ihr Leben ist. Und ich war verzweifelt, weil mich genau diese Frage ja seit mindestens 3 Jahren umgetrieben hatte, was wohl Gottes Wille für mein Leben ist. Und dann hat er zu mir gesagt, hältst du die 10 Gebote? Und ich habe mir gedacht, also lieber Mann, Sie sind ein Rechtsanwalt, das geht Sie überhaupt nichts an, das kann ich höchstens dem Priester erzählen. Das habe ich natürlich nicht gesagt, aber gedacht.
Ja. Ja.
Und dann hat er gesagt, also was ist denn deine Frage, warum fragst du mich das? Und dann habe ich gesagt, ja, weil ich möchte Gott gerne mit meinem ganzen Leben dienen, 24-7. Dann hat er ein total ernstes und strenges, also wirklich sehr unangenehm strenges Gesicht bekommen. Und da war noch eine Übersetzerin im Zimmer und dreht sich zu der Übersetzerin und sagt, was ist ihr weltlicher Beruf? Und sie hat gesagt, Krankenschwester. Dann guckt er mich an und sagt, weißt du, wie sehr du mich gerade beleidigt hast? Ich war 50 Jahre lang Rechtsanwalt und du willst behaupten, ich hätte Gott nicht mit meinem Leben gedient. Verstehen Sie? Also ja. Meine Logik war nur, wenn ich jetzt losgehe, könnte ich Gott dienen.
Ja.
Und ich war völlig zerstört über seine Antwort.
Ja.
Und dann hat er gesagt, geh und meditiere Psalm 25, Vers 12. Und hat mich aus dem Zimmer geschickt. Und ich war wirklich den Tränen nahe und nur zu stolz vor meinen Freunden zu weinen und bin völlig verzweifelt in eine stille Ecke gegangen, um zu beten und habe also Psalm 25, Vers 12 aufgeschlagen und erst habe ich überhaupt nichts verstanden und dann bin ich einfach gesessen mit diesem Vers. Und der Vers lautet, wer ist der Mann, der Gott fürchtet? Ihn weist er den Weg, den er wählen soll. Die Übersetzung, die mir der Heilige Geist schließlich gegeben hat, war, wer ist der Mann, den Gott fürchtet? Im Neuen Testament, fürchten darf man nicht falsch verstehen. Fürchten denkt man, wer ist der Mensch, der Angst hat vor Gott? Aber das bedeutet, wer ist der Mensch, der Gott liebt? Ja?
Anerkennt, ne? Anerkennt, liebt, respektiert, verehrt, so, ne?
Sehr schön, genau.
Ja, ja.
Und Jesus sagt ganz eindeutig, wer mich liebt, der hält meine Gebote.
Ja.
Mit anderen Worten, wie bringe ich meine Gottesfurcht, meine Liebe, meine Verehrung Gottes zum Ausdruck, indem ich mich bemühe, nach Gottes Geboten zu leben. Und dann heißt es, ihn weist Gott den Weg, den er wählen soll. Das heißt, keiner von uns braucht ein Orakel von Delphi. Wir brauchen keine Wahrsager Wahrsager schon mal gar nicht, nicht? Aber wer sich bemüht, ein Leben nach den Geboten Gottes zu führen, der ist im Heiligen Geist und den weiß der Heilige Geist von innen her den Weg, den er wählen soll. Und das war für mich ein totales Schlüsselerlebnis, weil ich bis zu dem Tag immer unter dem Eindruck stand, ach, warum wird es uns Christen so schwer gemacht?
Ja.
Wir müssen die 10 Gebote halten und alle anderen haben es lustig und am Ende kommen wahrscheinlich sowieso alle in den Himmel. Also warum soll ich mich anstrengen? Ja?
Ja.
Also vollkommenes Missverständnis vom Geheimnis der 10 Gebote.
Und
das war so.
Und etwas, was mich sehr erinnert an die Glaubenskurse, die ich gebe, habe ich mich sehr erinnert gefühlt jetzt an ganz, also ich habe ganz viele Leute jetzt gerade vor Augen gehabt, während sie erzählt haben, weil es so eine große, große Sehnsucht bei Menschen gibt, die versuchen, überhaupt in den Glauben hineinzukommen. Das sind ja hier ganz viele so richtige Atheisten, also die Heiden, die unseren Podcast benannt haben und die aber sagen, ich möchte das gerne entdecken und ich möchte das auch in meinem Leben haben und diese Vorstellung haben, es gibt so einen Punkt, so eine Grenze, über die sie dann treten und ab dann ist alles klar. Und ab dann ist alles geregelt und eindeutig und man muss nur sozusagen einmal dieses Level erreichen und dann sozusagen das einer der entscheidendsten Momenten bei den Glaubenskursen im Hineinwachsen in das lebendige Glaubensleben ist, wenn sie A, diese ernüchternde Erkenntnis haben, dieses Level gibt es nicht und schön wird es dann, wenn sie merken, dass das etwas Lebendiges und Gutes und Wahres in sich hat, dass es dieses Level nicht gibt, dass man aber ein Leben mit diesem lebendigen Gott führen kann. Auch ohne, dass sich einmal nach einem Gespräch oder nach einer Entscheidung so diese unendliche Eindeutigkeit einstellt. Und das ist ja etwas, wonach sie sich unglaublich in diesem Moment gesehnt haben, dass dieser Counselor jetzt einmal alles klar macht dann kann es losgehen.
Das ist genial, wie Sie das gerade zusammengefasst haben, weil ich glaube, weil daran deutlich wird, wie unsere Beziehung zu Gott ausschaut, gell? Denn das, wozu Gott uns einlädt, ist ja ein Leben nicht im Schauen, sondern im Glauben.
Ja.
Und der Glaube manifestiert sich unter anderem vor allen Dingen darin, der subjektive Glauben, dass ich weiß, Gott ist mein Vater und ich vertrauen darf, dass er mich führt. Und das ist nämlich genau die Sache, wo sich Glauben von Wahrsagerei unterscheidet. Der Wahrsager will wissen, okay, wo geht's hin im Leben? Und dann halte ich mein Leben in der Hand und ich bin der Steuermann und gehe einfach nur dieser Landkarte nach. Und was die ganze Heilige Schrift uns offenbart, ist, dass der Glaube umso tiefer, also der Glaube besteht genau darin, nicht im Schauen, sondern im Glauben zu leben, in diesem blinden Vertrauen, dass der himmlische Vater mein Leben lenkt und in jeder Situation und es ihn noch so schrecklich bei mir ist und mich trägt und mich dahin durchführt und bei mir ist. Und ich auch nicht so eine Angst haben muss, ich mache jetzt vielleicht den falschen Schritt in meinem freien Willen, weil Gott mir ja den freien Willen geschenkt hat und ich ihn gerade dadurch verherrliche, indem ich diesen freien Willen ausübe.
Ja, ihn in und, dem freien Willen finde oder sozusagen mit dem freien Willen finde.
Ja, ja. Also deswegen, das war mir noch gar nicht so aufgegangen, das haben Sie gerade genial auf den Punkt gebracht, warum das so ein Segen für mich war, dass ich nicht bei so einem Menschen geraten, also Counselor gelandet bin, der jetzt, ein Freund von mir, dessen Counseling war, da hat er gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt, deswegen hat Gott ihm eine Hilfe geschaffen. Der hatte diese Stelle aus dem Buch Genesis gesehen. Und mein Freund kam, also dieser Freund kam raus und sagte, ah super, ich bin zur Ehe berufen, war er auch, hat dann geheiratet. Aber ich musste was viel, viel Tieferes lernen. Eben erstens, dass die Gebote Gottes ein Geschenk sind, sozusagen die Leitplanken in meinem Leben. Und wenn ich zwischen diesen Leitplanken bleibe, bin ich im Segen Gottes, in seinem Willen. Und in diesem Gehen, in seinem Willen, ist es dann möglich, dass der Heilige Geist mich von innen her erleuchtet. Und ja, also im Nachhinein muss ich sagen, dass es eben spannend ist, dass Gott uns, also mir hat er seither immer nur den nächsten Schritt gezeigt, nie den übernächsten.
Ja,
so, und aber,
nun jetzt
Frage war ja, wie ich hier gelandet bin.
Psalm 25, Vers 12.
Ah. Ja, eben. Wer ist der Mann, den Gott fürchtet? Ihn weist er den Weg, den Gott will, den er wählen soll.
Ja, und gab es dann nochmal ein Gespräch mit dem Counselor oder gab es nur dieses, Sie lesen jetzt Psalm 25, Vers 12? Oder sind Sie dann wieder zurückgegangen zu ihm?
Nee, ich bin nicht zurückgegangen, aber die ganzen, also die ganzen Exerzitien waren ja so voll mit Vorträgen, dieser Psalmvers im Licht von allen Vorträgen für mich lebendig werden konnte.
Ja.
Und dann kam noch was, dass wir am Ende der Exerzitien so eine Art Lebensübergabe, also wurden eingeladen, so eine Art Lebensübergabe zu machen. Ja. Und da würde ich jetzt auch im Nachhinein sagen, dass das war letztlich eine Tauferneuerung, weil die meisten von uns werden ja als Babys getauft und zur Taufe gehört Glaube. Und wenn man Babys tauft, dann ist die Lehre der Kirche, dass der Glaube der Eltern erstmal den Glauben dieses kleinen Babys ersetzt, nicht? Aber dann muss der Punkt kommen im Leben, wo ich selber diesen Glaubensschritt mache, damit die Gnade, die mir in der Taufe geschenkt wurde, lebendig werden kann. Und dann kam eben diese Lebensübergabe und aufgrund dieser unfassbar tollen Predigten, diese ganzen 5 Tage, war mir klar, wow, in mir ist ein riesig großes Loch. In mir ist ein Vakuum, das für niemand anders als für Gott geschaffen ist. Aber ich versuche, dieses innere Vakuum mit allen Dingen dieser Welt zu füllen, mit Luxusgütern und Reisen und Freunden und Partys und ich weiß nicht was alles, ja? Also alles, von dem man sich ein glückliches Leben erhofft, damit versuche ich mich glücklich zu machen, aber das fällt alles durch. Nur wenn ich Gott auf die erste Stelle in meinem Leben setze und ihn in mein Herz lasse, dann habe ich alles, dann habe ich das, wonach sich mein Herz sehnt. Und da war dann diese Lebensübergabe und man durfte Gott irgendwie symbolisch sagen, das und das gebe ich dir. Und ich dachte mir so, ja, symptomatisch für mich ist irgendwie die Zigaretten. Lieber Gott, ich schenke dir jetzt meine Zigaretten und du schenk mir dafür den Heiligen Geist. Und eben diese Entscheidung, ab jetzt bemühe ich mich, ein Leben nach den 10 Geboten zu führen und zwar radikal. Also
ja.
Nicht nur irgendwie. Und dann war das Beeindruckende, dass ich nach vorne gegangen bin. Manche Leute erleben dann irgendwas. Ich habe nichts gesehen, nichts gehört, gar nichts. Aber ich bin plötzlich mit einer Freude erfüllt worden, wie ich sie nie vorher im Leben erfahren hatte. Und bin auf meinem Platz zurück und dachte mir, Wahnsinn, was habe ich für eine Freude im Herzen. Ich könnte platzen vor Freude. Und das hörte nicht auf. Und dann kam ich am Abend zurück nach München in meine Wohnung. Und das Erste, was ich gemacht habe, war, die Bibel aufzuschlagen und den Römerbrief zu lesen. Und ich hatte vorher...
Ich dachte jetzt, die Schachtel Marlboro Gold wegzuwerfen.
Ja, die hatte ich schon dort weggeschmissen.
Ah, okay.
Aber die Bibel war für mich vorher das langweiligste Buch überhaupt. Ich hatte wirklich keine Beziehung dazu. Ich fand es einfach nur langweilig und immer die gleiche Geschichte und so. Und Paulus hatte ich überhaupt nie probiert zu lesen. Und an dem Abend bin ich zurückgekommen, habe angefangen, Paulus zu lesen und fand das plötzlich das spannendste Buch überhaupt und konnte überhaupt nicht aufhören, die Paulusbriefe zu lesen.
Ja.
Und dann war ja noch das Staatsexamen 6 Wochen später und plötzlich saß ich in der Bibliothek und alle Kommentare waren um mich herum aufgebaut, wie das Jurastudenten so machen. Und in der Mitte hatte ich die Bibel hingestellt, damit ich zwischendurch da ein bisschen drin lesen kann. So süchtig war ich plötzlich nach dem Wort Gottes oder bin auf die Toilette gegangen, nur um Bibel zu lesen. Und dann hat sich eben langsam in mir so der Gedanke, ich habe dann das Staatsexamen, war dann das Schriftliche eben 6 Wochen später und das Mündliche war 6 Monate später. Und in dieser ganzen Zeit habe ich halt viel nachgedacht und gebetet und mir war immer klarer. Ich dachte mir, was ist mit meiner Kirche kaputt, dass ich 26 werden muss, bis indische Missionare kommen und mir den Glauben so schlicht verkünden, wie er in der Bibel steht. Das kann doch nicht sein, warum habe ich das vorher nicht gehört? Und dann habe ich natürlich, war immer noch die große Frage.
Da fiebern natürlich jetzt alle noch mit, ne? Was ist aus der Beziehung geworden?
Ja, die ging dann zu Ende. Also
ich versuche natürlich so ein bisschen auch den Fokus auf diese etwas boulevardesken Elemente jetzt zu.
Ja, natürlich, verständlich. Also ja, mir wurde dann ziemlich bald klar, dass wenn man ganz und gar in der Wahrheit leben muss, soll, Jesus ist die Wahrheit, mir wurde einfach wirklich immer klarer, dass das, dass wir nicht füreinander bestimmt waren.
Ja.
Und vor allen Dingen wurde aber auch die, also diese Exerzitien waren ein derartiger Beschleuniger für mein Glaubensleben, dass ich überhaupt, also ich musste da vieles in meinem Leben ändern. Und das ist so lustig, Jesus sagt doch im Evangelium, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, ja, der hat dürsten. Keinen Durst mehr. Ja. Also ich fand, es war genau andersrum. Umso mehr ich von dem Wasser getrunken habe, umso mehr Durst hatte ich nach Jesus.
Ja.
Und das, also um das jetzt kurz zu machen, diese lange Geschichte, was ich mit Kloster gemeint hatte, war, ich möchte so gerne wirklich mein ganzes Leben Gott dienen, eben wirklich 24/7. Und es ist natürlich total klar, dass man das vor allen Dingen auch als Krankenschwester kann oder sogar als Rechtsanwalt. Aber in mir wurde immer stärker die Not unserer Zeit, nämlich, sagen wir, die Not im 19. Jahrhundert, was viele Menschen, was viele Gläubige umgetrieben hat, war die soziale Not. Deswegen haben viele Menschen, die Gott dienen wollten, Krankenhäuser gegründet oder Kindergärten oder Schulen oder so, ja. Und
die Diakonissen mein Eindruck, ins Leben gerufen auf Evangelium.
Ja, genau. Ja, solche Sachen, genau. Aber in meiner Zeit, in unserer Zeit fand ich, okay, das haben wir jetzt alles und das kann der Staat genauso gut. Wir haben super Schulen, Kindergärten etc. Aber wo gibt es eigentlich Menschen, die anderen Leuten von Jesus erzählen oder den Glauben erklären?
Ja,
ja? Das muss man ja wie die Stecknadel im Heuhaufen suchen.
Ja.
Und ich dachte mir, warum passiert es nicht mehr? Das ist doch das, was Jesus die Jünger ausgesandt hat zu tun, das Evangelium zu verkünden.
Ja, das ist die große, das ist die große Krise, oder die, ja, die große Krise, dass wir vor allem, und wer weiß, wer daran schuld ist, ne? Aber dass wir im Moment seit Jahrzehnten beobachten, dass, dass das Dogma und der Glaube für etwas so Feststehendes und irgendwie überliefert Klares gehalten wird, dass man, dass ganz oft die Aufgabe des Predigers und des Mitarbeiters der Kirche ganz oft darin gesehen wird, ganz viel davon zu dekonstruieren und zu, also nicht nur in Frage zu stellen, was ja, also da kommen wir ja noch dazu, Sie sind ja Professorin für, also sozusagen für Schriftauslegung, da ist ja das kritische Bearbeiten logisch, aber die also, dass man immer noch denkt, das ist wahrscheinlich so streng und so überbordend, dass vielleicht wir gar nicht anders können, als über Jahrzehnte hinweg es immer mit einer ganz großen Klammer zu versehen und zu sagen, also das, was du davon vielleicht hören kannst oder was dir davon vielleicht auch zusagt, nimm das erstmal mit, bei dem Rest natürlich wirklich mit ganz großer Vorsicht genießen und nimm das nur alles nicht so schwer. Und was wir damit verursacht haben, ist eine riesengroße, ja, so eine Art Leere und eben dabei so eine manchmal ausgesprochene, aber an vielen Stellen so unausgesprochene Sehnsucht danach, etwas von dem, was wir da tun, einfach erstmal erklärt zu bekommen und vielleicht im besten Fall irgendwann auch mal erfahren zu können. Und das halten wir, auf eine wahnsinnig krasse Art und Weise den Leuten vor.
Ja, und Sie haben sowas ganz Entscheidendes gesagt, da müssen wir vielleicht mal anders drüber reden, aber diese Dekonstruktion, das ist, das finde ich, es ist schon fast dämonisch, dass die Menschen, die damit beauftragt sind, den Glauben zu verkünden, das Gegenteil machen, und zwar von der Kanzel herunter. Das will ich den Einzelnen, wie Sie vorhin gesagt haben, die Schuldfrage ist eine andere. Ich glaube, dass viele das völlig unbewusst tun oder in ihrer Ausbildung so beigebracht haben. Es ist wirklich, sie wissen nicht, was sie tun, aber es ist genau das, was ich so in meiner, im Großwerden in der Kirche erlebt hatte, dass oft die Prediger mehr ihren Aufgabe darin sehen, Zweifel zu teilen.
Ja.
Anstatt die Gewissheit uns zuzusprechen, die uns ja Jesus Christus zugesagt hat. Ja?
Ja.
Seht, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende dieser Welt. Fürchtet euch nicht. Also, Angst macht uns die Welt genug.
Ja.
Naja, ja, also das war eben im Nachgang zu diesen Exerzitien ist mir das immer klarer geworden, was ist denn die Not unserer Zeit? Es ist die Glaubenslosigkeit und die Tatsache, dass niemand verkündet. Und dann habe ich tatsächlich mir mehrere Klöster angeschaut und immer, wenn ich da eintreten wollte, hat mich das Pauluswort so ergriffen, dass ich quasi nicht über die Schwelle treten konnte. Weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde. Und die Klöster, die ich in Deutschland kannte, die waren halt auf, weiß ich nicht, auf Krankenschwester oder Schule oder so ausgerichtet.
Oder rein kontemplativ. Oder
ja, genau. Und ja, die Kontemplativen, ja, die sind natürlich super wichtig, gell?
Ja.
Aber das war mir klar. Gott hat mir nicht so eine Sehnsucht nach Verkündigung gegeben, damit ich dann in einem Karmel eintrete, wo man nur betet.
Ja.
Und also diese Karmel, das darf keiner falsch verstehen, also die sind die sind die Lunge der Welt.
Ja, ja.
Ohne die würden wir längst alle ersticken.
Aber es geht ja um die Selbstbeobachtung.
Persönlichen Beruf.
Genau, ja.
Genau, genau. Also es war ganz klar, dass Gott mir einen Ruf gegeben hatte, das Wort Gottes zu verstehen und zu verkünden. Und also so klar war mir das damals nicht. Ich wusste nur, ich will irgendwie dem Wort Gottes dienen und dachte mir, also, und wenn ich auch nur den Rest meines Lebens in so einem Exerzitienhaus Teller wasche, wo andere das Evangelium verkünden, dann habe ich schon sehr viel Gutes getan.
Ja.
Mehr als nur meinen und andere Leute Geld zu vermehren. Und in der Zeit, also das war dann kurz nach dem zweiten Staatsexamen, so einen Monat später, kamen diese Inder wieder nach Deutschland und hatten in Deutschland ein Haus geschenkt bekommen, wo sie anfangen wollten, regelmäßig Exerzitien zu geben. Und da habe ich dann nochmal selbst diese Exerzitien mitgemacht und in der Woche wurde mir klar, also es war ganz schön, da im Gebet war, wie wenn mir Jesus gesagt hätte, Nina, du bist völlig frei. Du kannst entweder heiraten, Rechtsanwalt werden und du hast meinen Segen und ich bin immer bei dir. Oder, und dann hatte ich wie so ein inneres Bild von einer Tür, also ich bin in einem Raum, eine Tür geht auf und draußen ist ein Weg, der so ins Grüne hinausgeht. Und eine Stimme sagt mir, wenn du willst, verlass dein Volk und dein Vaterhaus und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Komm und folge mir nach. Und dieses verlass dein Volk und dein Vaterhaus, das habe ich metaphorisch verstanden. Ja, das ist ein Wort aus dem Psalm 45 und bedeutet einfach nur, dass der Bräutigam die Braut, der König ruft die Braut, sich ihm ganz hinzuschenken. Und ich dachte so, okay, Jesus lädt mich ein, ihm mein Leben ganz zu schenken und ihm nachzufolgen. Und ich stand vor der freien Wahl und plötzlich habe ich gespürt, dass im Gegensatz zu dem, was ich als Kind immer dachte. Als Kind dachte ich, oh, wie schrecklich, wenn man eine Berufung hat, dann ruft ein Gott, irgendwas zu machen, was man gar nicht will. Und gerade für uns Katholiken ist ja dann der Gedanke so an ein eheloses Leben so, ich dachte immer, oh, wie furchtbar. Und ja, plötzlich, also für mich war bis vorher, war für mich jetzt wieder der Autovergleich. Ein Bischof hat mal gesagt, für ihn war die Idee von einem Leben ohne Ehe wie ein Porsche ohne Räder. Und ja, genauso ging es mir auch. Ich konnte mir ein Leben ohne Ehe nicht vorstellen. Aber in dieser Zeit, und das hat sich bis heute nicht geändert, aber damals wurde das für mich so lebendig, bin ich so sehr dem auferstandenen, lebendigen Jesus begegnet, dass mir plötzlich klar wurde, ich verzichte ja gar nicht auf die Liebe an sich, sondern ich wähle die Liebe. Ich wähle die Liebe in sich selbst. Jesus Christus ist lebendig und wenn er mich ruft, ihm nachzufolgen und ihm mein ganzes Leben zu schenken, dann wird er mein Herz ganz und gar erfüllen. Und so, das ist natürlich schwer zu kommunizieren in so einem kurzen Podcast, aber das ist im Grunde, was da passiert ist, dass mir klar war, Jesus lädt mich ein, ihn mit ganzem und ungeteiltem Herzen zu lieben und ihm mein ganzes Leben zur Verfügung zu stellen, dass er damit machen kann, was er will. So, das war der Blankoscheck und ich habe ihn gegeben und ja gesagt und dann ging das Abenteuer los. Und zwar eben vollkommen unerwartet. Zunächst dachte ich, ich werde jetzt der Tellerwäscher in diesem Exerzitienhaus. Aber dann hat der Herr mich geführt zu einem ganz wunderbaren Priester in Süddeutschland, der tatsächlich verkündet. Der
heißt Wilhelm Pater Imkamp.
Sondern Pater Hans Buob.
Ach.
Ein sehr bekannter Palutiner, der sein Leben lang eben wirklich das Wort Gottes verkündet hat und vor allen Dingen Laien in den Glauben eingeführt hat.
Ja.
Und zu dem bin ich dann gekommen mit anderen jungen Frauen, die ähnliche Fragen hatten, also ähnliche Sehnsucht, ihr Leben in den Dienst der Evangelisation zu stellen. Und bei mir war es dann so, ich habe tatsächlich nach diesem Jurastudium, habe ich 15 Monate mit den Indern zusammengearbeitet als Übersetzerin, was natürlich toll war, weil im Übersetzen ich dann die ganze Heilige Schrift kennengelernt habe. Und dann hatte ich ein Jahr, wo ich ins Gebet eingeführt wurde, also ein Jahr nur, wirklich nur beten und so die Grundlagen des praktizierten Glaubens kennenlernen. Was sind die Sakramente und wie betet man und so. Und dann hat dieser Pater Buob gesagt, ach Mädele, der ist Schwabe, es wäre doch zu schön, du könntest Theologie studieren, aber wahrscheinlich bist du schon zu alt und das ist zu viel von dir verlangt, weil ich war 30. Und dann habe ich gesagt, nein, ich würde wahnsinnig gerne Theologie studieren. Ich habe nur Angst, dass ich meinen Glauben dabei verliere. Aber natürlich, wenn du meinst, das wäre mein Traum. Und dann hat er gesagt, ja, warum hast du das nicht früher gesagt? Und ich habe gesagt, ja, ich dachte, das wäre ein bisschen frech. Ich habe ja schon Jura studiert, kann ich ja nicht verlangen, dass ich jetzt nochmal Student sein darf. Entschuldigung. Und dann hat er, Sekunde. Hat er gesagt, nein, das habe ich auch erst später verstanden, dass im Glauben, dass es gibt so einen Satz von der Edith Stein, Edith Stein ist eine Jüdin, die Christin geworden ist und dann die war Philosophin und ist schließlich als Märtyrerin in Auschwitz gestorben. Aber die hat einen Satz, der sagte, nach meiner Bekehrung dachte ich, man könnte Gott nicht im Studium dienen. Aber als ich den heiligen Thomas gelesen habe, da wurde mir klar, dass man Gott auch durch das Studium dienen kann. Ja. Das ist eine uralte Tradition, von der ich keine Ahnung hatte. Ich dachte, studieren wäre wahrscheinlich Zeitverschwendung.
Ja.
Und eben hatte keine Ahnung, dass gerade, berühmtes Wort von Anselm, nicht? Der Glaube sucht zu verstehen. Und ja, wir sind sogar eingeladen, unseren Glauben ein Leben lang zu studieren.
Ja.
Also, kurzum, ich kam mir vor, wie wenn ich im Lotto gewonnen, im Monopoly es geheißen hätte, gehen Sie zurück auf Null und ziehen Sie eine Milliarde Euros ein oder so.
Ja.
Weil ich einfach mit 30 nochmal komplett von vorne anfangen durfte. Und auf die Weise bin ich dann nach St. Georgen in Frankfurt gegangen, habe da mein Vordiplom gemacht. Dann habe ich 3 Jahre an der Gregoriana Baccalaureat in Theologie gemacht.
Ja.
Und das, was dann in Deutschland, ich weiß gar nicht, was das Äquivalent in Deutsch wäre, früher war das Diplom, gibt so eine andere Sache, einen anderen Titel im Ausland in der Kirche, den es bei uns nicht gibt, der heißt Lizenziat, also das ist die kirchliche Lehrerlaubnis, habe ich dann 3,5 Jahre am sogenannten Biblikum in Rom Exegese studiert. Das ist die kirchliche Lehrerlaubnis, also es war früher, wurde das verglichen mit einem deutschen Doktor. Seit Bologna hat sich das ein bisschen geändert. Und dann haben die Jesuiten gesagt, hättest du nicht Lust, ein Doktorat zu machen, dann könntest du vielleicht in einer unserer Fakultäten unterrichten. Dann bin ich wieder nach Hause zu meinem Pater Buob und habe ihm das erzählt. Und hat er gesagt, wenn die Kirche dich ruft, in einem ihrer Institute zu lehren, dann ist das wichtiger, das höhere Gut, als dass du nach Hause kommst und in unserem Exerzitienzentrum unterrichtest, mach das. Wenn Gott, gib Gott wieder neu dein Leben und erlaube ihm, dich zu führen, wohin er will und wenn es sei, bis ans Ende der Erde. Das hat er natürlich auch nicht gewusst, dass er so eine buchstäbliche Prophetie da macht.
Dass sie jetzt aber fast die Hälfte schon geografisch hinter sich haben.
Ja, eben.
Ja.
Und ja, naja, und wenn man auf die Landkarte schaut von Deutschland aus, dann ist San Francisco wirklich das Ende der Welt.
Das stimmt.
Aber
es ist sozusagen einmal die Hälfte um die Erde rum, so hatte ich es jetzt gemeint.
Ja, aber dann ist man ja wieder zu Hause, genau.
Stimmt. Ja, das ist es.
Auf jeden Fall, dann.
Und der Doktor war dann wieder im Biblikum?
Nee, und dann haben eben die Jesuiten gesagt, Biblikum wird von den Jesuiten geführt.
Ja.
Es wäre gut, wenn du in einer anderen Institution den Doktor machst, damit wir hier kein Homebreeding
ja,
betreiben. Und dann...
ein sehr charmanter englischer Begriff für ein etwas härteres deutsches Wort. Ach, ja, nee, genau. Quatsch. Homebreeding ist ja nicht Inbreeding.
Ja, aber also...
Ja, wir wissen ja. Alle. Wir wollen das jetzt nicht genau. Ausführen. So.
Und in der Zeit haben mir die Dominikaner in Jerusalem ein Stipendium angeboten.
Ach, fantastisch.
Also ich sollte eigentlich in Frankfurt, St. Georgen, hatte ich eine Assistentenstelle. Aber dann haben mir gleichzeitig die Dominikaner in Jerusalem ein Stipendium angeboten, um dort zu promovieren. Und dann natürlich, wenn man die Wahl hat zwischen Frankfurt und Jerusalem, ja. War Jerusalem ein bisschen attraktiver. Vor allen Dingen, wenn man Exegese studiert, nicht? Wenn man die Heilige Schrift in dem Land ja. Studieren darf, in dem alles passiert ist, das hat natürlich schon einen sehr großen Reiz.
Der Traum auch mal so ein fingernagelgroßes Papyrusfitzelchen zu finden und dann es nach einem benennen zu können, wahrscheinlich.
Ja, genau. Also damit bringen Sie mich zu der Erklärung der Schule, an der ich studiert habe. Also das ist natürlich eine Fakultät, aber die ist französisch und deswegen heißt die Schule. Bei den Franzosen ist es ganz anders als bei uns. Da heißen die Universitäten, da heißen die Fakultäten École, Schule. Ja. Also diese Fakultät, an der ich dann da promoviert habe in Jerusalem, heißt École Biblique. Und die ist tatsächlich deswegen berühmt geworden, weil die Patres, die Dominikaner, die betreiben, zu den ersten gehört haben, die Qumran ausgegraben haben. Deswegen ist ihre Idee mit dem Papyrusfitzel zu finden gar nicht schlecht.
Das erklären wir auch in einer späteren Folge, was die Qumran-Rollen sind.
Genau. Auf jeden Fall, dann habe ich da in der Wüste gesessen und vor mich hin promoviert und immer in dem Denken, dass ich entweder zurück nach Rom gehe oder in meinem Herzen eigentlich. Ich habe mich immer ein bisschen gewundert, warum ich in die Lehre gehen soll, anstatt nach Deutschland zurückzukommen, wo die Glaubenswüste so groß ist. Aber dann hat wiederum mein geistlicher Begleiter gesagt, Mädel, du bist nicht der Herr des Weinbergs. Lass Gott bestimmt, wo er dich hinsendet, nicht? Und in der Zeit in Jerusalem hatte ich noch einen zweiten Doktorvater in Fribourg. Da war ich zweimal im Jahr immer in der Schweiz. Bei einem dieser Besuche habe ich einen Priester aus der Erzdiözese San Francisco kennengelernt, der gesagt hat, wir brauchen hier eine Frau in heiliger Schrift. Da habe ich erstmal nur nett gelächelt und habe mir gedacht, geht mich nichts an. Eure Probleme sind nicht meine Probleme. Und dann habe ich plötzlich ein E-Mail gekriegt mit der Einladung, der Erzbischof von San Francisco lädt dich ein, dich hier zu bewerben. Und ich hatte andere Angebote. Ich war auch die Frage, ob ich in Wien an die Uni gehe, als für eine Habilitation. Und dann habe ich wirklich lange darüber gebetet, weil ich auch noch Zeit hatte. Und habe in der Zeit, also es war eine, da, jetzt sind wir wieder an so einer Stelle mit, was ist der Wille Gottes für mein Leben, gell?
Ja.
Das kann man eben meistens nur im Gebet rausfinden. Und habe ich lange gebetet, also habe es immer im Gebet getragen, habe mich mit weisen Menschen besprochen, die mich kennen, die Kirche kennen. Habe zwar aus gesundheitlichen Gründen gefastet, 2 Wochen lang, aber das hat extrem geholfen für die Entscheidung. Und dann wurde mir klar, letztlich das, was mich auf diese Reise gebracht hat, war ja nicht, dass ich gesehen habe, war nicht eine Berufung, mein Leben als Forscher zu verbringen, sondern die Not in der Verkündigung. Und die Not, die ich sehe, dass die Priester, die Weise, wie ihnen die Heilige Schrift im Studium vermittelt wird, nicht unbedingt dazu dienlich ist, dass sie selbst hinterher wissen, was sie von der Kanzel zu verkünden haben. Und dann wurde mir irgendwie immer klarer, eigentlich geht meine tiefste Sehnsucht in die Richtung, diejenigen, die späteren Multiplikatoren sind, zuzurüsten, dass sie selbst das Wort Gottes verkünden können.
An dieser Stelle bricht die Aufnahme von Nina Heremann irgendwie ab. Wir müssen erstmal dahinter kommen, woran das lag. In jedem Fall will ich mich dafür entschuldigen. Es gab in diesem ganzen Podcast immer mal wieder kurze Unterbrechungen und kleine Unfälle. So ist das vielleicht am Anfang. In jedem Fall vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Macht doch gerne ein bisschen Werbung für diesen neuen Podcast. Und in der nächsten Folge erzähle ich vielleicht ein bisschen was von mir. Und vor allem in der zweiten oder dann in der dritten Folge erzählen wir, wie wir auf diesen Podcast-Titel Unterheiden gekommen sind. Ich glaube, das wird ein sehr spannendes Projekt. Ich freue mich sehr drauf. Ich soll, das hat sie per WhatsApp geschrieben, ganz herzlich von Nina Heremann grüßen. Wir wünschen euch eine gesegnete Weihnachtszeit. Alles, alles Gute und bis zur nächsten Folge von Unterheiden. Thank you.